Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und einer Schriftstellerin, die zwar erst seit kurzer Zeit im Kinder- und Jugendbuch zu finden ist, dafür aber umso erfolgreicher, Dieter Zipfel. Trecker kommt mit war ihr Bilderbuchdebüt zusammen mit Ehemann Finn-Ole Heinrich. Es folgte Monster und nun der erste Kinderroman Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Ich freue mich auf den Büchermarkt mit Dieter Zipfel. Geboren ist sie 1981 im Norden. Heißt es, wenn man ein bisschen über sie recherchieren möchte. Aber Dieter Zipfel, es ist nicht so ganz einfach, etwas über sie herauszufinden. Möchten Sie Privates privat halten oder sind Sie schüchtern?
Also ich habe da jetzt im Moment noch gar keine Strategie dahinter. Aber tendenziell wahrscheinlich ist es doch eher das Private privat halten als die Schüchternheit. Ich finde teilweise die Internetauftritte bei Instagram, Twitter oder Facebook oder sowas, das habe ich ja alles nicht, teilweise total spannend von Kolleginnen und Kollegen und habe da, glaube ich, doch auch ein bisschen Sorge, dass ich es vielleicht nicht ganz so professionell und gut machen würde und deswegen lasse ich es lieber.
Die Frage ist natürlich, wie viel braucht man überhaupt an Social Media? Haben Sie vor, sich da intensiv mit zu beschäftigen, um sich über Social Media zu vermarkten?
Ich habe es nicht vor, nee. Ich finde auch viele Social-Media-Kanäle einfach nicht interessant für mich. Ich glaube, für mich interessantest ist im Moment noch Twitter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich da einen Fuß reinsetze und mal wage, auch da irgendwie mich umzuschauen, mich darzustellen. Das ist ja schon auch immer Teil des Ganzen. Mal sehen. Aber es gibt niemanden, der sagt, mach doch mal ein bisschen mehr in Sachen Außendarstellung oder so. Das finde ich auch gut.
In wenigen Angaben über Sie entnimmt man, dass man Sie als Kind von Norden nach Süden brachte und Sie dann aber in den Norden wieder zurückgekehrt sind. Heute mit Ihrer Familie hat das eine ähnliche Struktur. Es gibt wieder diese Nord-Süd-Bewegung. Sie leben in Frankreich und Berlin. Brauchen Sie dieses Hin- und Herwandern und den ständigen Perspektivwechsel?
Anscheinend ist mir jetzt eigentlich nie so ein bewusstes Bedürfnis gewesen, umzuziehen, um einen Perspektivwechsel zu haben. Es ist eher aus Situationen heraus entstanden, die unterschiedlichster Art waren. Im Studium habe ich ein Praktikum gemacht und fand die Stellen einfach in meinem Umfeld nicht spannend oder sowas. Also jetzt bin ich ja eben nicht mehr 20, sondern schon ein bisschen älter. Und wenn ich mir mein Leben angucke, sehe ich natürlich, dass es wirklich relativ viel Bewegung gibt. Und ja, irgendwie scheint das schon so ein bisschen so zu sein, dass ich es auch auf eine Art brauche, ja.
Sie haben ja Lehramt studiert und auch als Lehrerin gearbeitet, aber als Kind fanden Sie Schule ziemlich langweilig. So viel habe ich dann dennoch rausgekriegt über Sie. Wollten Sie es besser machen?
Da muss ich Sie berichtigen. Ich habe tatsächlich nicht Lehramt studiert, sondern Pädagogik auf Diplom. Und es kam gar nicht in Frage, Lehramt zu studieren. Wahrscheinlich auch, weil ich es in der Schule nicht gerade genossen habe. Und dann bin ich zwar Lehrerin gewesen, aber an der Berufsschule für Sozialpädagogik. Also das heißt, habe Sozialpädagogik Schülerinnen und Schülern unterrichtet, die freiwillig an dieser Schule waren, weil sie ihren Beruf lernen wollten. Dieses Verhältnis fand ich super gut. Auch das Thema fand ich total interessant. Also das war die Tür, die mir sozusagen das ermöglicht hat, überhaupt Lehrerin zu sein. Weil alles, was Regelschule ist, ist für mich noch immer eher schwierig und eher nichts, wo ich mich jetzt so wohlfühle.
Ihr Großvater hatte ein Kino. Wie hat denn das bewegte Bild Ihr Schreiben beeinflusst?
Ich habe natürlich nur jetzt meinen Kopf und das, was in meinem Kopf drin ist, wenn ich Geschichten schreibe. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich diese Geschichten und Szenen sehr bildlich vor mir sehe, wie in einem Film. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich sehr viele Filme gesehen habe und schon von Kindheit an Filme auch 5, 6, 7 Mal gesehen habe. Es ist auch auf jeden Fall einfach eine große Liebe zum Film da und zum Kino. Und vielleicht gibt es da einen Zusammenhang in der Art, wie ich jetzt denke, wenn ich schreibe. Aber ist schwer zu beurteilen für mich.
Sie sind mit einem Wortakrobaten verheiratet, nämlich mit Finn-Ole Heinrich. Er debütierte damals mit Frag der Zwerg. Finn-Ole Heinrich traute sich damals ganz schön was. Er spielte und er spielt mit Sprache. Sich etwas trauen heißt ja, die ausgetretenen Pfade verlassen. Das ist auch Ihr Weg, soweit ich das beurteilen kann. Ist das die Ebene, auf der Sie beide sich auch begegnet sind und ermutigen Sie sich da gegenseitig?
Absolut. Also ich habe die Art, wie Finn erzählt und schreibt, immer schon sehr, sehr geschätzt. Und ja, ich glaube schon, dass wir da uns treffen, dass wir beide es lieben, Geschichten auf eine Art erzählen, die vielleicht ungewöhnlich ist, wobei wir natürlich nicht, also weder er noch ich, uns hinsetzen und denken, jetzt mal was Ungewöhnliches schreiben, sondern das ist einfach das, wozu wir Lust haben. Und andere Geschichten tauchen sozusagen gar nicht so sehr auf zwischen uns, sondern es interessiert uns das Ungewöhnliche.
Ja. Sind Sie denn auch so jemand, die beim Wandern immer den Wanderweg, den vorgeschriebenen, verlässt und quer durch den Wald geht?
Nee, da bin ich irgendwie eine Schisserin. Das passiert eher aus Versehen. Und gerade musste ich ganz kurz daran denken, wie Finn und ich zusammen wandern waren und in einem unglaublich schönen Wandergebiet. Da haben wir uns verlaufen und sind irgendwie erstmal immer weitergelaufen, weil wir dachten, das wird schon. Aber es wurde immer komplizierter und immer gefährlicher auch tatsächlich. Es war irgendwie so eine Herbstwanderung, wo irgendwie der Schnee nicht weit war tatsächlich und wir immer höher kraxelten und dann irgendwann kurz bevor die Panik überhand nahm, in mir auf jeden Fall, kriegten wir dann noch ein bisschen Empfang auf dem Handy und haben dann tatsächlich den Weg wiedergefunden. Also das beruhigt mich eigentlich immer eher, wenn ich weiß, ich bin auf dem richtigen Wanderweg.
Auch nochmal zurück zu Finn Ole. Ist das so eine klassische Künstler-Ehe, die Sie führen? So beim Frühstück gehen die Gespräche los über die Geschichten und enden nicht mal abends nach dem Zähneputzen?
Das war tatsächlich so ein bisschen so eine Sorge, die ich hatte, bevor wir entschieden haben, gemeinsam zu arbeiten. Und ich weiß gar nicht viel über Künstlerehen. Ich brauche auch Pausen von Arbeit, in egal welchem Job. Und es ist, glaube ich, was, oder ja, in unserer Beziehung schon, wo immer mal ich dann diejenige bin, die sagt, komm, jetzt irgendwie machen wir mal eine Pause. Aber das funktioniert dann auch gut. Da gleichen wir uns gut aus. Also es gibt zum Glück noch genug anderes, jetzt vor allen Dingen, weil wir ein kleines Kind haben, da ist es sogar eher schwer, die Zeit zu finden, zu arbeiten gemeinsam.
Heute zu Gast im Studio in Köln ist die Schriftstellerin Dieter Zipfel. Kommen wir zu den Büchern. Monster, geschrieben mit einem A hinten, mit den einzigartigen Monsterbildern von Matteo Dainin, war ihr zweites Bilderbuch. Die Geschichte eines Monsters, dem es nicht gelingt, das Kind zu gruseln. Da heißt es, lass dir mal Grusel wachsen, rate ich dir. Was ist ein Mensch ohne Angst? So steht's in der Geschichte. Und deshalb ist dieses Monster völlig entnervt und gibt den Job auf und schreibt dem Kind einen wunderbar fehlervollen Abschiedsbrief, wo zum Beispiel Kind mit T geschrieben wird. Wie entstand die Idee zu der Geschichte und haben Sie da ganz eng mit Matteo Dainin, dem Illustrator, zusammengearbeitet?
Es war wirklich irgendwie so ein ganz spontaner Einfall. Keine komplizierte Inspiration oder komplizierter Annäherungsprozess. Es war einfach so da. Ich dachte, warum nicht aus der Sicht des Monsters unterm Bett schreiben und die Briefform liegt mir irgendwie. Ich fand es interessant zu gucken, wie fühlt sich ein Monster eigentlich bei den ganzen mutigen Kindern, die es gibt, die sich vielleicht nicht mehr gruseln und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass vielleicht Monster unterm Bett wohnen. Dann ging es schnell. Ich habe mich auf den Balkon gesetzt und diesen Brief geschrieben. Natürlich gab es dann noch einige Überarbeitungsschritte, ganz klar. Und die Zusammenarbeit mit Matteo war eng, ja, aber nicht unkompliziert. Also erstmal war es so, als ich die Geschichte hatte, dachte ich, dass er das illustrieren muss. Weil er
war Monster-Spezialist, muss man sagen.
Absoluter, ja,
hat
genau.
Eine Monstergalerie sogar, glaube ich.
Genau.
Monsterbildern in Berlin.
Genau. Ich kannte seine Bilder schon lange und die sind einfach total toll. Und ich dachte, er wäre der Beste, um das zu illustrieren. Dann habe ich ihn angeschrieben und er hat sich erstmal so ein bisschen geziert. Und ich habe gesagt, komm, du bist es und du sollst das machen und es wird fantastisch und wir werden Millionäre. Das hat ihn überzeugt. Und dann war die Zusammenarbeit schwierig, weil wir beide eine sehr klare Vorstellung davon hatten, was das für ein Monster ist und was das für ein Verhältnis ist zwischen dem Kind und dem Monster. Und diese Vorstellung war aber unterschiedlich. Das hat eine Weile gedauert, bis wir uns da verständigt haben und angenähert haben. Und das war auf jeden Fall ein Prozess. Das war für mich auch die erste Arbeit, wo mein eigener Text illustriert wurde. Ich habe viel gelernt darüber, wie Autor und Illustrator zusammenarbeiten können oder eben, was da auch schwer sein kann in der Zusammenarbeit. ja, ich bin noch immer froh, dass er es gemacht hat. Das ist auf jeden Fall noch immer
so. Es hat einen riesigen Erfolg gehabt, wurde überall besprochen. Und ich weiß gar nicht, in welcher Auflage Sie mittlerweile sind mit dem Bilderbuch. Ich denke, es ist nicht mehr die erste.
Nee, es ist, glaube ich, die dritte.
Und das ist ja ein Riesenerfolg. In der heutigen Zeit, wo so viel auf dem Markt ist, ist das ein Riesenerfolg für ein Bilderbuch. Sie schreiben aber auch Theaterstücke, zum Beispiel Finn-Ole Heinrichs erfolgreiche Geschichte über das Mädchen Maulina Schmidt, die Trennung ihrer Eltern nicht hinnehmen will, weil sie aus ihrem Paradies vertrieben wurde. So sieht sie das und so wird aus Paulina eine echte Maulina. Was liegt Ihnen beim Schreiben mehr, der Dialog oder die Dramaturgie?
Schwer zu sagen. Kann ich nicht.
Sind Sie eine gute Plotterin? Also jemand, der schnell so einen Handlungsfaden hat? Oder?
Nee, wahrscheinlich dann ist es doch eher der Dialog, glaube ich tatsächlich. Das fällt mir noch schwer zu plotten, ja. Also das ist eine Stelle, wo ich total dankbar bin, dass ich ganz viel im Gespräch mit Finn auch entwickeln kann und wir uns da gegenseitig die Bälle zuwerfen können und Ideen zusammenbringen können, die dann wieder sich neu formen in etwas ganz Neues. Und da bin ich froh, dass ich das nicht alleine im stillen Kämmerlein machen muss, ja. Es gibt einige Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und auch schon länger zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel der Lektor Jan Oberländer, der schon alle Bücher von Finn lektoriert hat und jetzt auch bei Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, lektoriert hat und auch einfach mit seinen Ideen total viel beiträgt. Und auch so ein Punkt, den ich in der kurzen Zeit, die ich als Autorin arbeite, gelernt habe, nichts kommt nur von einem Menschen allein, sondern es sind wirklich viele, die daran mitarbeiten. Und für mich ist das auch ein beruhigender Gedanke. Man muss es halt auch nicht ganz alleine schaffen, sondern es sind Leute da, die super Ideen haben und die gerne die mitgeben.
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, das ist der Titel des Kinderromans, über den wir jetzt sprechen werden, ein sperriger Titel. Denn die Protagonistin ist 13 und ich würde sagen, ich habe das Buch ja nun gelesen, mit sehr viel Freude gelesen, das Buch ist eigentlich ab 10.
Ja, würde ich zustimmen. Also
sollte auch so sein.
Nein, da gab es auch einen Punkt, den ich lernen musste, ist Titel und Cover sind Verlagssache so ein bisschen. Beziehungsweise klar, wenn man Glück hat und man es gut hat, so wie ich bei Hansa, kann man ganz viel mitreden und sagen, was man will. Und am Ende sind es auch viele Aspekte, von denen man keine Ahnung hat als Autorin, die mitentscheiden, wie ein Titel und ein Cover aussehen. Wenn ich alleine entschieden hätte, hätte dem Buch wahrscheinlich einen anderen Titel gegeben.
Wie würde es dann heißen?
Lux.
Wie das Tier?
Wie das Tier, geschrieben L-U-X. Am Ende des Buches, vielleicht erinnern Sie sich, es ist so, dass Lucy, die Protagonistin, im Laufe des Romans eigentlich ist sie auf der Suche nach ihrem Namen. Und am Ende findet sie den und der ist Lux.
Und der ein schöner Titel auch gewesen. Vielleicht ein bisschen zum Inhalt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Erzählerin Lucy ist genervt von Michi, dem neuen Freund der Mutter, und beschließt, nach Berlin zu Mutters Ex-Freundin zu ziehen. Und dafür braucht sie natürlich Geld. Da bietet sich Hundesitting an. Sie liest einen Aushang, macht sich auf den Weg und klingelt bei Herrn Klinge. Der öffnet im Outdoor-Outfit und entpuppt sich als Gemüsefetischist der besonderen Art mit einer 100%igen Abneigung gegen Mädchen. Es ist eine ziemlich abgedrehte Geschichte über Normalität und Wahnsinn und die schwimmende Grenze dazwischen, über Liebe in allen Schattierungen, also über zu viel Liebe, über zu wenig Liebe, über erste Liebe. Und dann klingt auch mal der Shakespeare'sche Sommernachtstraum mit seinem Liebestrank an. Wie ging diese Geschichte in Ihrem Kopf los und welcher Aspekt von all denen, die ich genannt habe, lag Ihnen am meisten am Herzen?
Also die Geschichte ging so los, dass mir meine Freundin Rieke von ihrer Tochter erzählte, die damals, glaube ich, 5 war, ein unglaublich braves Kind, mit der sie gekocht hat und die dann irgendwie beim Kochen auf so einer Möhre rumhackte und sagte, guck mal, Mama, hier, wir hacken die Prinzessinnenbeine und die Feenknie hacken wir klein und kochen wir. Und ich fand es irgendwie so lustig und interessant, dass dieses sozusagen auf eine positive Art und Weise harmlose, süße Mädchen solche Gedanken im Kopf hat. Das war so die erste Inspiration und dann ist daraus diese Figur Klinge entstanden. Und dann habe ich aus Klinges Sicht einen Text geschrieben über diese Sicht auf Gemüse, die er so verkörpert. also bis es dann sozusagen diese Geschichte wurde mit Luzi, mit ihrer Familiengeschichte dazu und so, da musste das ganze Projekt noch verschiedene Stufen erklimmen, bis es dahin gekommen ist, wo es jetzt ist. Was mir am wichtigsten ist, das hat sich auch in dem Prozess verändert und entwickelt. Erst eben, wie gesagt, gab es nur die Klingesicht. Dann ist dieses Mädchen in meinem Kopf aufgetaucht und hat angefangen zu erzählen und hat angefangen, Dinge zu erleben und hat so eine Sicht auf die Welt gehabt. Das war dann im Laufe der Arbeit eigentlich das, was mir sehr am Herzen lag. Sie, die mir auch sehr am Herzen lag.
Luzi sagt an einer Stelle, ich muss was tun, damit ich nicht so werde wie sie, und meint dann ihre Mutter. Die Mutter kommt nur so mittelgut weg. Jetzt hat sie diesen komischen Liebhaber. Ist das so? Was ist los mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis?
Ich glaube, das ist einfach auch ihrem Alter geschuldet, dass sie keinen besonders positiven Blick auf ihre Mutter hat im Moment oder zu dem Zeitpunkt des Erzählens. Dann gibt es natürlich als zweite Frauenfigur die Ex-Freundin der Mutter, die anders ist als die Mutter und die jetzt nicht mehr da ist, auf die sie sozusagen alles projizieren kann, was sie an ihrer Mutter auszusetzen hat oder das Gegenteil in dieser Ex-Freundin sehen kann. Das macht es natürlich noch schwieriger für die Mutter zu bestehen. Plus, dass sie jetzt sich für diesen Mann entschieden hat, wo ich auch Luzi zustimmen würde und glaube, vielleicht ist das auch gar nicht unbedingt der Mann, der in ihrer Mutter das Positivste betont, sondern eher im Gegenteil.
Sie schlagen hier einen anderen, einen neuen Ton an. Mit Worterfindungen, da gibt es so Wörter wie Flurgeruchsanalyse, mit philosophischen Gedankenschnipseln, zum Beispiel Michi, also der neue Liebhaber, ist ja ein sehr einfacher, aber doch ein Philosoph im Grunde genommen, der immer mal wieder Zettelchen schreibt. Es sind sehr besonders gekennzeichnete Figuren, die entsprechend auch auf ihre ganz eigene Art kommunizieren. Wie wichtig ist für Sie Sprache und das Spiel mit Sprache?
Natürlich ist es wichtig und natürlich liebe ich das. Also Sprache und das Spiel mit Sprache, das ist das, was passiert, wenn man schreibt, denke ich, oder das, was ich daran interessant finde.
Sie haben ja zum Beispiel einen Satz, glaube ich, mit 8 Imperativen. Wenn Herr Klinge die Tür öffnet und Luzi hereinbittet, dann sagt er in 8 Imperativen, was sie machen soll.
Ja.
Das ist großartig. Ja, das macht Spaß. Das traut sich natürlich sonst auch nicht wirklich jemand, mit 8 Imperativen einen Satz zu füllen. Aber ich glaube, vielleicht hören wir einfach mal hinein in den Roman, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, von Dieter Zipfel. Wir springen einfach rein in die Begegnung zwischen Herrn Klinge und Luzi.
Herr Klinge schließt die Augen, so wie es Leute manchmal machen, wenn sie ihrem Gegenüber zeigen wollen, dass es gerade mit offenen Augen nicht zu ertragen ist. Er atmet 3-mal tief durch, als wäre ich die Nichtdichte von uns beiden. Dieser Mann ist nicht normal. Diese Wohnung ist nicht normal. Hier gibt's nichts, was normalerweise in jeder Wohnung steht. Kein Sofa, Tisch, Stuhl, Bücherregal, Kleiderschrank. Komisch eigentlich, wie gleich es in den allermeisten Wohnungen aussieht und wie verdächtig, wenn es dann mal anders ist. Wo ist Ihr Hund? Frage ich nochmal. Tot, schreib. Tot? Ihr Hund ist tot? Aber ich bin hier, weil der Aushang. Der Hund, vergiss den Hund, Mädchen. Kannst du nicht schreiben oder was? Doch, aber gut, Auftragsänderung. Ich diktiere, du schreibst. Jedes Wort. Und stillschweigen. Diese Situation ist top secret. Es gibt Menschen, die würden dich ohne mit der Wimper zu klimpern auf links drehen, um an mich ranzukommen. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinn. Mein Gehirn ist aus Gold. Mein Wissen scheißt Dukaten. Alle wollen Klinge, niemand kriegt ihn. Verstanden, Mädchen? Ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Er reißt mir den Schreibkram aus der Hand, stürmt in den Flur. Ich wusste es! Langsam im Hirn, schlaff im Bizeps. Zu nichts zu gebrauchen. Gar nichts. Raus! Du bist entlassen, Mädchen. Was? Nein, das geht nicht. Ich brauche den Job. Ich verstehe schon. Sie diktieren, ich schreibe. Kein Hund, kein Problem. Er steht an der offenen Wohnungstür, bereit, mich rauszuschieben. Geben Sie her. Ich reiße ihm das Stück Papier aus der Hand, denke kurz, verdammt zu forsch, und schreibe 2 Kilo Tomaten, 250 Gramm Zwiebeln. Ich setze kurz ab und nicke Herrn Klinge ernst zu. Ein zufriedenes Grinsen weht über sein Gesicht. Er nickt stumm. Dann schließt er die Tür hinter sich und geht zurück in das Zimmer, das in einer normalen Wohnung das Wohnzimmer wäre. Hier riesige Stapel Töpfe und Pfannen bis hoch unter die Decke, in der Mitte des Zimmers mehrere Campingkocher, Gasflaschen und an den Wänden überdimensionale Suppenkellen, getrocknete Blumensträuße und zusammengeschrumpelte Blätter, Kräuter vielleicht. Neben den Töpfen und Pfannen türmen sich unendlich viele Gläser in allen Größen und Formen, darin Eingemachtes, trübe Flüssigkeiten und dicke Eintöpfe, Kompott, Suppe. Alles in Mengen, die den alten Mann mit den nackten Füßen jahrelang satt machen würden. Das Merkwürdigste sind die Gläser, in denen bloß ein einzelnes Gemüse schwimmt, wie Hirn in Formaldehyd. Kleine Gläser mit jeweils einer Tomate, ein Stück Rhabarber, eine Kartoffel, in einem eine klitzekleine grüne Kugel, eine Erbse. Was ist das alles? Ich will nach den Erbsengläschen greifen. Finger weg! Pampt Klinge mich von der Seite an. Der Turm, auf dem das Erbsenglas steht, wackelt bedrohlich. Aber vor allem, wie ist er so schnell neben mich gekommen? Ich fühle seinen Sprechatem im Ohr, drehe meine Nase minimal in seine Richtung. Stein. Dann schnuppert er kurz. Ey! Regel Nummer, wo waren wir? Egal. Regel, Finger weg. Von allem. Du hast ja keine Ahnung, was du vor dir hast, Mädchen. Diese Kräfte, diese, ach, vergiss es. Ihr Kinder mit euren klitzekleinen Kinderleben stolpert mit euren kurzen, dicken Stampfern in der Welt herum und wollt alles anfassen. Aber nicht hier, nicht mit Klinge. Hier wird mit den Augen geguckt und nicht mit den kleinen Patschehändchen, klar soweit? Hier werden die Lauscher aufgesperrt und jedes Wort aufgeschrieben. Verstehst du das, du Laus? Ich nicke. Hat er gerade an mir gerochen? Irgendwie mag ich ihn. Alles ist ein bisschen Drama. Tausendmal besser als Zeitung austragen. Und vielleicht sogar besser als Gassi gehen, nur dass er mich nicht Luzi nennt. Mädchen. Pff, als wäre meine Scheide wichtiger als mein Name. Scheide, was für ein Wort. Also schreib, Mädchen, dafür wirst du bezahlt. 4-5 Hände frischer Erbsen. Erbsen? Sag ich doch. Ich notiere. Olivenöl, Knoblauchzehe. Ich setze die Feder kurz ab. Erbsen. Olivenöl, Zitronie. Was stimmt nicht mit ihm? Und warum 2 Euro, wenn du die Klappe hältst? Die Stunde? Von mir aus, du gierige Schabe. Weiter jetzt.
Vielen Dank, das war Dieter Zipfel. Sie las aus ihrem neuen Kinderroman. Humor, Dieter Zipfel, ganz wichtiges Thema. Sie finden wunderbare, lustige Bilder. Luzi regt sich über Michis sinnlose Wörter auf. Ich will mal 2 nennen, zum Beispiel Haarfrisur oder Fetakäse, wie überhaupt der ganze Blick auf Michi besonders amüsant ist. Im Buch selber steht, es ist was ganz Besonderes, wenn 2 Menschen gleichzeitig über das Gleiche lachen. Über wen oder was lacht denn Dieter Zipfel?
Naja, es liegt nah und doch ist es einfach auch wahr, dieses gemeinsam gleichzeitig Lachen ist natürlich was, was Finn und ich auch, was uns sehr verbindet. Wir haben überraschenderweise an vielen Stellen den gleichen Humor und können uns einfach hervorragend über Dinge amüsieren und übereinander amüsieren und einander auch zum Lachen bringen. Was mich zum Lachen bringt ansonsten, außer Finn, nichts.
Es sind ja ein bisschen auch in diesem Buch die kleinen, ja, ich will mal sagen, Absurditäten des Alltags. Könnte man das auf den Punkt bringen und sagen, dass sie einfach Dinge sehen, wo andere drüber hinweggucken und sich keine Gedanken machen?
Vielleicht ist es so, aber ich würde es über mich natürlich nicht sagen. Ich habe meinen Blick und klar, mir fallen Dinge auf und ich amüsiere mich über Dinge, die ich sehe und gerne über absurde Dinge. Aber ich denke natürlich, die fallen allen anderen auch auf. Ja, die amüsieren sich genauso darüber.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Satz. Gibt es ein neues Buch, ein neues Projekt?
Es gibt Projekte en masse. Das sind viele, das sind eben auch nicht Bücher, sondern Theaterstücke oder auch ein Drehbuch, an dem wir arbeiten. Aber es gibt auch Texte, die vielleicht irgendwann ein Buch werden. Welches Projekt es dann sein wird, dem ich mich als nächstes annehmen werde, weiß ich auch noch nicht.
Dieter Zipfel, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Büchermarkt mit der Schriftstellerin Dieter Zipfel. Wir sprachen vor allem über Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Ein Buch, ein Roman, der stark bebildert, illustriert ist von Rahn Fliggenring. Erschienen im Hansa Verlag ab 10 Jahre. Vielen Dank für das Gespräch. Die Liste der Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audio-App. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.